Popcorn.
Ja, Astro-Popcorn.
In der Präsenz, im Hier und Jetzt, in dem wir uns gerade befinden, in dem befinden wir uns unter Löwen.
Befinden wir uns unter Löwen? Wer ist der Löwe?
Erstens muss es mehrere geben und ich habe natürlich versucht herauszufinden, warum Löwen und so weiter und so fort. Und ich habe nur Erklärung gefunden, wenn es unter Geiern wäre, würde ich es verstehen. Weil irgendwie alle um einen Rauchensteiner herum seid sei gewollen. Das würde für mich Sinn machen. Mhm. Aber wirklich Löwen sind es ja nicht alle. Und damit weiß ich nicht, ob es einfach alle sind, die sein Geld wollen.
Ich glaube, sie glauben alle, dass sie Löwen sind.
Aha.
Also in der Serie gibt es ja viele Leute, wo ich behaupten darf, die würden sich selber als Löwe bezeichnen.
Ja.
Weil also der Zeno bezeichnet sich sicher als Löwe, weil er ist ein Idiot. Der Rolf Rauchensteiner ist ein Löwe, weil er glaubt, er ist der König der Löwen, weil er ja so viel Macht hat.
Ja.
Die Liane ist, findet man am Ende raus, vielleicht die eigentliche Königin der Löwen. Das ist vielleicht die einzige, wo ich sage, die ist wirklich eine Löwin.
Das macht Sinn, aber in meinen Augen, es ist halt alles, was mit Löwen zu tun hat, ist über den Rauchensteiner. Also der träumt es ja, es sind ja seine Geschichten. Das heißt, man muss das irgendwie aus seiner Perspektive sehen und da ist sie natürlich dann schon die wichtigste Löwin, weil sie die Stringe zieht, um ihn umzubringen. Also,
das ist wahr.
Und er will ja um sein Leben laufen. Das heißt, dieses Fast-Sterben, das sie ihm da jetzt aufgedrückt hat, indem es erstens ihn infiziert und zweitens ihm Tabletten gibt, die er überlebt hat, das sind ja dann sozusagen die Möglichkeiten, mit denen er den Löwen dann quasi ausgelaufen ist oder davongelaufen ist.
Ja, das findet er ja fast ein bisschen geil, ne? Diesen Kampf ums Überleben.
Nein, nicht fast. Also der hat da zwar ein paar krasse Sachen zu sagen in seinem Zustand in dieser Episode, aber es geht ihm gut.
Glaubt er zumindest.
Ja, die Augen schauen nicht so gut aus. Also geschminkt haben sie ihn eher so, als würde er morgen sterben. Und das ist ja dann auch irgendwie das, was der Doktor sagt.
Das stimmt. Wir sitzen am Ufer und warten darauf, dass die Leichen vorbeischwimmen. Sagt der Brunner zumindest.
Ja, und der stellt es als Frage und man ist sich nicht sicher, aber ja.
Ja, aber das ist schon so ein bisschen, so fühlt man sich. Also, beziehungsweise so fühlt die Liane sich. Sie glaubt zumindest, dass das jetzt dann passiert. Aber fangen wir von vorne an. Die Episode beginnt ja eigentlich damit, dass man tatsächlich glaubt, dass jetzt schon vorbei ist, nicht?
Ja, es war natürlich ein Fake-Out.
Genau, die ersten 10 Minuten sind dann wieder Fake-Out.
Wobei, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, jeder sagt, er schläft noch. Also wir werden ja nicht einmal angelogen.
Na, tatsächlich nicht, aber es könnte ja sein.
Ja, also natürlich ist das Setup, dass jeder glaubt, er schläft noch und die Liane sagt nur, er schläft noch, weil es weiß, dass er tot ist. Aber er schläft ja wirklich nur. Das heißt, das ist ein doppeltes Fake-Out eigentlich. Weil es stimmt ja dann doch, was gesagt haben. Ja, es passt natürlich rein in die Geschichte, dass man sich da jetzt ein bisschen Spannung gibt, ob er jetzt tot ist oder nicht. Vielleicht ist das, weil ich die Serie schon gesehen habe. Oder vielleicht hat es einfach nicht so gut funktioniert beim zweiten Mal schauen für mich.
Für mich, was diesen Fake-Out noch bekräftigt hat, ist, wie dann der Rauchensteiner tatsächlich aufwacht und aufsteht und durchs Haus geht.
Wie so ein Shaun of the Dead Zombie.
Wie ein Shaun of the Dead Zombie, ja. Wie er seine Hände hält und wie er reinschaut und auch wie er dann auf die Terrasse rausgeht und wie sie ihn dann anschaut, so als ob sie einen Geist sehen würde.
Ja.
Also kurz war ich mir nicht sicher, ob er jetzt nicht quasi als Geist durch die Gegend geht und das quasi die Seele ist, falls er eine hat, die seinen Körper verlässt.
Ja, da hast du sehr viel mehr reininterpretiert wie ich. Ich habe einfach gedacht, der geht komisch, aber der Boden ist geil. Dieser Holzboden schaut wahnsinnig gemütlich aus.
Also tolle Villa, ne?
Ja, vielleicht ist das eine unterschwellige Botschaft, die da mitschwingen soll, dass er in seinem Mantel da komisch durch das Haus spukt. Weil es wird ja auch nachher gesagt, dass er nicht er ist, sondern die Liane sagt, er glaubt, er ist sein Vater. Wo auch immer das herkommt.
Naja, er sagt plötzlich Dinge über Hitler.
Ja, ja. Also dieser eine Satz ist nur, wenn der Führer das wüsste, das sagt dann schon irgendwie sehr viel. Aber auf der anderen Seite, er hat ja schon vorher so über den geredet. Also als er im Auto drinnen gesessen ist, über die Energie und so weiter. Also es ist immer so, er findet ihn wahrscheinlich nicht schrecklich, aber explizit Nazi ist er keiner. So lese ich das.
Ja, weiß ich nicht ganz.
Wobei, wenn man solche Sachen sagt, man vielleicht auch ein Nazi ist. Das stimmt natürlich.
Weiß ich nicht. Also, dass er definitiv kein Nazi ist, darf ich eben nicht unterstellen.
Ja.
Das ist eine doppelte Verneinung, das ist schwierig.
Ja, aber es ist eine sehr sichere Aussage.
Stimmt. Der Rest der Familie hat auch ein bisschen ein komisches Erwachen.
Ja, also es fängt ja an mit Scheiße, was mich, und das liegt wahrscheinlich nur daran, weil wir es gerade erst geschaut haben, aber hat mich stark an Braunschlag erinnert. Da gibt es auch so einen Moment, wo der Gary einfach viermal nacheinander Scheiße sagt, als rauskommt, dass sein bester Freund schwanger ist, wahrscheinlich vom Gary. Nein, nicht, als sein bester Freund Vater wird, im Kind vom Gary. Aber witzig, das hat diese Symmetrie, dieses, einer sagt Scheiße und wacht auf und dann sagt die andere Scheiße und wacht auf und dann schneidet man zum nächsten und er sagt Scheiße. Irgendwie charmant, oder? Wie die Scheiße die Leute verbindet.
Das hast du aber schön gesagt. Ja, und alle haben andere Probleme, ne? Der Zeno, wir kommen drauf, nachdem er im Glücksrausch die letzte Episode verlassen hat, ist er in Stark Duck. Und hat alles auf eine Karte gesetzt und hat natürlich, weil der Commander gewinnt immer, verloren und hat damit seine Leber verspielt. Das heißt, er kann nicht einmal seine eigene Leber jetzt dem Papa geben, damit er das Vermögen erbt, sondern er muss jetzt sogar zwei Lebern finden, um selber zu überleben. Ne?
Ja, aber die Ironie davon ist ja, dass der wahrscheinlichste Kunde vom Commander ja wohl eh dann der Rauchensteiner ist.
Ja, ja. Also damit geht doch Zeno sei Leber wieder zum Rauchensteiner.
Ja, genau. Und damit ist ja eigentlich wieder alles gut. Wobei der Xeno vielleicht ja nicht einmal den richtigen Bluttyp hat, weil wir nicht wissen, ob er sein Bub ist oder nicht.
Das ist alles sehr verworren.
Ja, also es ist irgendwie witzig aufgebaut. Gefällt mir gut.
Eine zerrüttete Familie.
Ich frage mich jetzt nur, wenn man so ein Gesicht hat wie der Commander, muss man Schauspieler werden, oder?
Glaubst? Gibt es da keine andere Möglichkeit?
Wenn man das Kinn hat, weiß ich nicht, wie man... Also, den kann ich mir als Lehrer nicht vorstellen.
Ah, das ist so ein exzentrischer Kunstlehrer oder so.
Ja, aber da mache ich mir Sorgen, wenn ich den im Spar triff. Weil Pfarrer ist auch kein guter. Weil das, was er in der Beichtstube da so vorhat, das klingt alles wahnsinnig egoistisch, egomanisch. An einem richtigen Personenkult.
Ja, das finde ich sehr spannend. Dieses Dark Duck ist ja per Beschreibung eigentlich ein Nachtclub.
Ja.
Aber wir haben jetzt schon alles gesehen im Dark Duck, außer Nachtclub.
Ja, es ist ein Mafia-Ding, so kommt es mir vor. Aber der Nachtclub selber, das ist ein Nachtclub, in dem immer nur eine Person da ist und mit dem Commander Backgammon spielen darf. Und sonst ist im Nachtclub nichts los.
Außer wenn die Putzfrau gerade putzt.
Ja, und das finde ich gut, dass du das erwähnst, nämlich eine komische Szene. Also das ist für mich wieder so dieses, das Theater scheint mir wieder zu durch. Weil dass die Putzfrau da ihr Lied singt und den Zeno komplett ignoriert und dann muss der Xeno da vor der Putzfrau hergehen. Das hat ich für das wirkt auf einer Bühne sicher saugeil, aber auf der Kamera ist das irgendwie so, was ist mit der Frau los? Warum ist die so komisch? Warum reden die zwar nicht miteinander? Warum geht er vor ihr her anstatt neben ihr her? Das sind so Sachen im Film, habe ich irgendwie erwartet, dass das irgendwie natürlich funktioniert und das schaut halt einfach vielleicht für mich komisch aus auf der Kamera. Und mein Kopf geht sofort auf einer Bühne, wird es aber wahrscheinlich gut ausschauen.
Ja, wir drehen uns immer um dasselbe. Es wirkt ganz oft wie ein Theaterstück.
Ja.
Auch wenn die Liane mit dem Arzt redet, ganz viel, was die Liane macht tatsächlich, wirkt sehr theatral.
Ja, das sagen wir jetzt, seit 4 Episoden reden wir davon und es ist wahrscheinlich einfach auch so, dass vieles davon ans Theater gebunden ist und uns daran erinnert, was ja geil ist. Also es passt ja. Aber manche Szenen, vor allem diese Wegwerfszenen, diese ganz, ganz kurzen, dass der Commander nicht da ist und dass sie die Nummer nicht hat, braucht man dafür 1,5 Minuten?
Wahrscheinlich nicht.
Genau das Gleiche. Der Bürgermeister wird bedroht. Sie haben seine Frau-Puppe in eine echte Puppe umgewandelt. Und dann schneidet man weg davon, es kommt nie wieder vor.
Ja, ich bin gespannt, ob das nochmal aufgegriffen wird in zukünftigen Episoden.
Ja, aber ich finde es halt eigenartig, wenn man wirklich ein 20 Sekunden Setup macht, damit es dann in der nächsten Episode vorkommt. Also das reißt dann ein bisschen raus, jetzt sind wir plötzlich an einem anderen Ort, schauen uns den Bürgermeister an. Und ja, der Bürgermeister kommt zumindest nachher nochmal vor. Aber was da passiert, das kommt halt in der Episode, wirkt es nur irgendwie fruchtlos.
Ja, wenn man das mit dem Bürgermeister und was mit dem seiner Frau ist, das ist ja sowieso nur ein bisschen ein größeres Mysterium.
Ja, mit seinen Frauen, die schauen alle gleich aus.
Die sind in Wirklichkeit alle Puppen.
Ja, von Anfang an war das ein Puppen. Was hält man von der Kerstin in Oberösterreich? Es hat sich schon sehr heimatlich angefühlt, da die Berge sehen. Ich habe es jetzt nicht erkannt, wo genau wir sind. Wohl eher südlich mit die Berg, aber schon klasse ausgeschaut.
Weißt du, wo Dornbirn ist?
Ich meine, ich habe es mir auf der Karte angeschaut, aber ich hätte es jetzt nicht erkannt, das Dornbirn.
Genau, die Jana sagt irgendwie, die Kerstin ist wahrscheinlich gerade bei Dornbirn und in Wirklichkeit ist sie bei Linz. Ist das nicht ultra lustig? Die Jana hat offensichtlich, obwohl sie immer die Klügste im Raum ist, keine Vorstellung davon, wie lange das man von A nach B braucht, weil kurz vor Linz ist ungefähr ein Drittel nach Dornbirn oder so.
Ja, und sie will eigentlich in die Schweiz, das finde ich irgendwie schön. Österreich ist eh so klar, das ist alles das Gleiche, kommt mir vor. Also in deren Welt.
Voll. Ja, Die Kerstin ist am Land und ist gestrandet.
Mhm.
Sie ist dort gestrandet, weil die Jana sie mitten in der Nacht besoffen in der Taxi gesetzt hat.
Ja. Wir sind in Dornbirn mit dem Taxi von Wien nach Vorarlberg, kostet uns nur 700 Euro. Ich finde, das ist ein Schnäppchen.
Was glaubst du, kostet wirklich ein Taxi von Wien nach Linz?
Ja, du musst dir denken, ein Taxifahrer, der ist ja dann in Wien, arbeitet der. Wenn der jetzt für 2 Stunden oder 3 Stunden nach Linz fährt, da muss er ja diese 3 Stunden auch wieder zurückfahren. Das heißt, das muss auf jeden Fall mal das Doppelte kosten. Dann hat der Sprit zahlt. Das allein ist für mich, wenn das nicht mindestens 2000 Euro kostet. Also es ist ja ein Taxi. Also der tut ja Langstrecken, ich meine, vielleicht haben sie ein Langstreckentaxi irgendwie gefunden oder sowas, aber das ist halt, das kostet ja innerhalb von Wien kostet das 50 Euro, wenn du von einem Bezirk in den nächsten fährst.
Ich verstehe. Ja, in Wien bin ich noch nicht so viel Taxi gefahren. Ich fahre generell nicht so wahnsinnig viel Taxi. Deswegen muss ich ehrlich gestehen, habe ich da überhaupt keine Vorstellung.
Ja, ich meine, vielleicht, ich meine, 700 Euro ist für die, also ich meine, für sie, wenn es kein Geld und kein Handy mit hat, nix. Finde ich allerdings sehr charmant auch, dass sie natürlich mit den Rauchensteiners nicht einfach anrufen kann.
Ja, die Nummer ist gesperrt, also ist eine Geheimnummer.
Und das finde ich irgendwie schön.
Wir treffen dort, also sie landet da in einem Dorf und wieder telefonieren und wir treffen einen bekannten Charakter.
Ja, also Charakter, einen bekannten Schauspieler, eine bekannte Schauspielerin treffen wir. Ja.
Eine bekannte Schauspielerin, die Mama Tschach steht in der Wirtsstube.
Ja, hat also doch was gearbeitet, so ungefähr. Also bevor es zur Mama geworden ist, die da nur am Hof um und um tut.
Aber vielleicht ist sie aus Braunschlag doch geflüchtet, nachdem der Atommüll aufgekommen ist und arbeitet jetzt in irgendeinem...
Genau. Fand ich irgendwie schön, das ist mein Headcanon, das ist die Nach-Braunschlag-Geschichte. Und das ist mir bei der Episode aufgefallen, also wahnsinnig viel Braunschlag-Referenzen sind mir da eine ins Auge gesprungen.
Ja, was ist da noch aufgefallen?
Du musst das wegmachen.
Ja.
Das ist eins.
Mein Kind heißt sicher nicht Kasimir, kommt vor. Also
Kasimir ist ein anderer Name, aber jetzt haben wir halt einer anderen Sozialschicht, die haben andere Namen, die sie dumm finden.
Ja. Eine nette Braunschlag-Referenz war auch noch der Witz, dass der Palfrader kleiner ist als der Ovčarek und deswegen, wenn sie der Palfrader vor den Ovčarek stellen würde, wenn jemand auf den Ovčarek schießen würde, dann konnte man den ja leicht trotzdem erschießen.
Ja, und das ist ja auch genau in Braunschlag auch passiert, dass er sie dazwischen stellt. Also es ist ja wirklich passiert in Braunschlag.
Ja, das ist original dieselbe Idee.
Dann haben wir ein Zitat, ein Wunder, das der alte Mann sagt, der plötzlich von seiner Krankheit geheilt ist. Wir wissen zwar nicht, ob er geheilt ist, aber es fehlen eigentlich nur die Meerschweinerl und dann sind wir schon wieder in Braunschlag. Wir haben generell so die Plotline, dass der Bürgermeister erpresst wird. Das finde ich auch irgendwie ähnlich. Wir haben den Satz, wie geht's dir? Ich meine, wie geht's dir wirklich? Das sagt die Hertha nämlich auch zum Gary. Und eins habe ich noch. Der Kommissar ist natürlich auch dasselbe.
Der Kommissar ist dasselbe, genau. Das ist auch bei mir der Headcanon, dass das tatsächlich dasselbe ist.
Ja.
Ich habe mir noch aufgeschrieben als Parallele. Der Jakob und die Jana stehen da irgendwie im Wald und diskutieren darüber, ob sie das jetzt wegmachen soll oder nicht. Und das Licht und wie diese ganze Szenerie da gefilmt ist, hat mich auch sehr an tatsächlich diese Banyadi-Silke.
Ja.
Settings erinnert.
Nicht ganz so drogig, aber schau irgendwie auch, weil das Licht, das war auch komisch. Es hat irgendwie falsch gewirkt. Also vom Licht hat irgendwie, also es würde es nicht passen. Also es hat nicht natürlich ausgeschaut in diesem Void.
Genau. Wegmachen, die Jana spielt mit dem Gedanken, jetzt schwanger zu sein vom Jakob. Und der Jakob findet das ganz fürchterlich.
Ja.
Zu Recht.
Ja.
Aber er hätte ja auch nicht mit seiner Schwester was haben müssen. Also ja,
das stimmt und wir lernen in dieser Episode dann auch, also abgesehen davon, dass das natürlich, jetzt haben sie nicht nur Analsex gehabt und das bedeutet wohl eine Entwicklung in der Beziehung oder so ähnlich, weil sonst kann sie ja nicht schwanger sein. Also da sehen wir schon eine Sache. Und auf der anderen Sache lernen wir jetzt endlich über die Handschuhe, wo wir schon vorher gewusst haben, dass da wahrscheinlich irgendwie Menschenhaut im Spiel ist, aber jetzt hören wir halt die echte Geschichte und die ist krass.
Die ist tatsächlich krass, ja. Also der Großvater hat den Juden, in den seine Frau sich verliebt hat, deportieren lassen und aus dem Handschuhe gemacht und die seiner Frau geschenkt.
Und die Frau hat sie dann auch getragen, weil sie ihn so geliebt hat, dass sie ihn lieber an sich hat, als das makaber findet.
Ich finde das schon sehr makaber.
Ja, natürlich ist es makaber.
Was sagt uns das über die Jana und Jakob, dass die das jetzt für irgendwelche Sexspiele verwenden?
Ja, und dass es auch kein anderer sehen darf, diese Handschuhe, weil die finden das geil. Und ich glaube, das ist also natürlich eine perverse Version von Liebe, aber seinen Partner, wenn er stirbt, dann wirklich als Kleidungsstück, als Handschuh, als zweite Haut tragen, ist sehr romantisch-theatralisch. Und romantisch nicht im Sinne von Liebe, sondern im Sinne von die Epoche in der Literaturgeschichte. Mhm. Was mir aber an der Szene schon wichtig vorkommt, ist, dass wir jetzt auch wissen, warum und wie genau die Schwester vom Rauchenstein in Israel gelandet ist oder halt die Familie da drüben. Und da sagen wir dann auch, die versuchen jetzt zu klagen, aber der Anwalt will es nicht, das geht mir auch ein bisschen an. Also, dass da geredet wird, die Katzelbrunners. Und dass die schauen, wie sie das Geld kriegen, ist eine Sache. Aber da ist nichts aus der Szene rausgekommen. Also kein Fortschritt.
Nein, das ist irgendwie konsequenzlos.
Und das geht mir immer wahnsinnig an, wenn man sagt, hey, ich habe 50 Minuten in meiner Serie, aber 2 Minuten schauen wir der Putzfrau zu, in dem nichts passiert. Und dann darf man da 2 Minuten mit dem Anwalt reden, aber es kommt auch nichts dabei raus. Weil es wird nicht wirklich erpresst, aber schon ein bisschen, aber nicht genug, dass da was im Spiel ist, wissen wir ja seit der letzten Episode. Und jetzt ist es keinen Schritt weiter. Und das geht mir ein bisschen an.
Ja, das verstehe ich. Wo schon was weitergeht, der Rauchensteiner in seinem Wahn beschließt, dass er jetzt doch beim Untersuchungsausschuss aussagen will. Und zwar nicht nur irgendwas, sondern er will einfach die gesamte Wahrheit auspacken und mit den vollen Konsequenzen leben.
Ja, nein, ins Gefängnis werden sie schon nicht schicken.
Ja, er ist ja alt und krank, ihn sicher nicht, aber vielleicht die rundherum alle miteinander.
Ich kann mir vorstellen, wenn der jetzt wirklich so sein, was der war kurz vorm Tod, dann hat er gesoffen, dann hat er die Schmerzmittel und ist aufgewacht und fühlt sich jetzt einfach komplett anders. Entweder der stirbt wirklich in den nächsten paar Tagen und es ist wurscht, oder es ist einfach ein Hai, in dem er jetzt gerade ist, psychologischer zu also Zustand und in ein paar Tagen fühlt er sich anders. Oder er ist halt wirklich jetzt erleuchtet quasi. Und dann würde ich glauben, dass er aussagt. Alles andere, na. Also wissen wir natürlich nicht, was jetzt genau los ist. Aber ich finde, es ist eine Möglichkeit da, dass er das einfach wirklich jetzt sein Leben wieder verändern will und jetzt zum Guten bekehrt wird, so ungefähr, und ehrlich ist.
Ja, es ist eine Möglichkeit, es ist eine kleine Möglichkeit. Also ich glaube schon, dass das mit seiner Krankheit irgendwie was...
Ja, sicher, aber so wie er ausschaut, also glaube ich, Dr. Karpfen eher.
Ja, wir kriegen die nächste Version von Rauchensteiner macht irgendwelche Tiersounds nach und das ist irgendwie schräg. Also das habe ich immer noch nicht verstanden.
Also ich hab da jetzt, und jetzt wirst du die anschauen, weil sie Kreise schließen, da sagt der Karpfen, also der Karpfensteiner, da, da reden wir davon, vom Rauchensteiner, wie er den Karpfen nachmacht. Und was macht er? Der Rauchensteiner macht Karpfengeräusch und dann spielt es Klavier und Ton. Und dann macht der Rauchensteiner Karpfengeräusch und dann spielt es Klavier und Ton und dann Nummer und dann Nummer und dann spielt es Klavier das Lied rein. Das heißt, David Schalko hat dem Schauspieler zur Musik den Text gegeben und das auch so geschnitten. Das heißt, wir sind wirklich beim Edgar Wright angekommen.
Ja, also das wäre mal interessant, echt den Schalko fragen, ob wir da irgendwie auf der richtigen Spur sind. Oder ob das reine Parallelschöpfung ist und wir uns da jetzt wilde Sachen einbüden.
Also ich erlaube mir zu sagen, es hat nichts mit dem Edgar Wright zu tun, weil das ist was, das macht im Theater einfach Sinn. Wenn du im Theater ein Musikstück laufen hast oder sowas, dann kannst du natürlich dazu Regie führen.
Ja, natürlich.
Und dass der im Karpfen zur Musik das macht für mich vollkommen Sinn. Da brauche ich keinen anderen Regisseur oder irgendwelche intermedialen Konnexionen oder sowas. Nein, das ist für mich einfach Theater. Aber es ist natürlich witzig für uns, weil damit haben wir eher eine andere Perspektive auf den Edgar Wright, weil, das haben wir ja eh schon in der Shaun of the Dead Episode gesagt, dass der halt das Medium Film so verwendet, das hat vielleicht dann auch was mit Theater zu tun.
Na, vielleicht, müssen wir mal beim Edgar Wright drauf schauen, ob er Theater macht.
Ja, eher in die Richtung.
Ja, schauen wir mal, vielleicht schauen wir ja da eh wieder mal was.
Ja, was mir aber aus der Szene, also was mir gut gefällt, wenn man zu lange in der Sonne ist, ja kein Wunder, dass er so krank ausschaut.
Ja, schaut man krank aus, wenn man lang in der Sonne ist. Also ja, wenn man wirklich lang in der Sonne ist, dann schaut man irgendwann krank aus, dann hat man Sonnenbrand und schält sich für die nächsten 14 Tage. Aber sonnenbrandig hat er nicht ausgeschaut.
Aber sie sind wahrscheinlich alle so Leute, die nicht viel rausgehen. Also zumindest der Rauchensteiner wirkt nicht wie ein Outdoor-Typ, selbst wenn er so manchmal Sport jagen tut oder Tontauben schießen tut.
Naja.
Und das ist halt dafür dann eher, gut, wenn er nicht rausgeht, ja, ich glaube, da darf man nicht viel reininterpretieren, außer dass es so witzig sein.
Naja, blaues Blut kommt ja davon, oder? Dass da Leute ganz wenig in die Sonne gehen, die Haut Alabaster weiß wird und dann die Venen irgendwie blau ausschauen. Und sie sind ja schon alle ein bisschen blaublütig.
Aber wir müssen diese Möglichkeit natürlich offen lassen. Vielleicht hat er wirklich rausgefunden, wie man Licht isst und Photosynthese betreibt.
Ich weiß nicht, die Serie glaubt nicht, dass da irgendwelche Supernatural-Sachen gibt.
Naja, vielleicht ist es ja ganz natürlich, die Photosynthese, ich habe keine Ahnung. Ich würde aber nur gern zum Edgar Wright zurück, weil es gibt da auch ein paar Übergänge, die richtig gut gemacht sind. Oder zumindest einen Übergang, der mir gut gefallen hat. Also nicht nur das mit dem Scheiße am Anfang, sondern auch diese Parallele, wo man dann, da schläft der Rauchensteiner noch und wir gehen bei ein paar Leuten hin. Die Liane redet mit der Angestellten und sagt, nein, nein, der schläft noch, und dann schneiden wir rüber und dann sind wir beim Brunner im Garten und sie fragt noch, was ist los, und er sagt, nein, er schläft noch. Es gefällt mir einfach gut, dass, also es ist nicht so, als würde sich die Konversation über die Schnitte weiterentwickeln, aber wir haben zumindest dieses selbe Thema, dieses, das, was die zwei Szenen verbindet, und das ist halt irgendwie super gemacht. Parallelen quasi.
Es reimt sich.
Ja, es reimt sich. Es, ja, genau so. Sagen wir, dass es reimt sich, und dann haben wir genug gesagt.
Ja, der Brunner hat einen Tag frei in der Episode.
Ja, und
mehr oder weniger.
Und der arbeitet trotzdem den ganzen Tag.
Ja, und probiert alles nachzuholen, was er das letzte Jahr versäumt hat.
Ja, und es funktioniert natürlich nicht gut. Also.
Nein, es funktioniert genau gar nicht. Und was mich überrascht hat, es reicht einem nicht, wenn der Rauchensteiner freiwillig ins Gefängnis geht. Das befriedigt ihn nicht genug. Also ich bin da gespannt, was da noch rauskommt, was dem seine Motivation ist, weil wir wissen ja nur, dass da irgendwie eine Rache-Motivation gibt, aber warum genau?
Und, ja, und es hat was mit dem Vater zu tun vom Bruder, das wissen wir auch. Aber ja, wenn das Gefängnis nicht genug ist, wenn er freiwillig geht, dann muss schon was Gräbers sein. Werden wir aber herausfinden müssen.
Ja.
Aber da dazu gibt es ja vielleicht etwas, vielleicht. Bei der Polizei lernen wir ja, dass es einen anderen Spion in der Rauchensteiner Familie gibt.
Ja, das ist ein großer Plot-Twist, oder? Dass es noch einen Maulwurf gibt, der für die Polizei arbeitet. Ich meine, jetzt hast du das schon gesehen. Das heißt, du bist schon voll im Bilde, wer dann da so noch für die Polizei arbeiten könnte.
Ja, ich gebe jetzt einmal keinen Tipp ab, weil das klingt unfair.
Ja, eben, das ist ein bisschen, aber nachdem ich das noch nicht gesehen habe, alles miteinander, ist die Frage, der Kralicek zum Beispiel kommt mir zu loyal vor und der ist zu sehr in seiner Majorrolle dafür, dass er irgendwie für die Polizei arbeitet. Ich glaube auch nicht, dass es ein Insider aus der Familie ist.
Bleibt gar nicht mehr so viel übrig.
Vielleicht der Max, der Fahrer, den haben wir zwar die Episode nicht getroffen, aber der ist eine Möglichkeit. Ich meine, wir haben gelernt, der Butler Alfred, der den Klischee-Namen schlechthin hat, aber der hat auch einen Namen, der könnte es irgendwie sein. Aber sonst, es sei denn, die Frau vom Zeno hat irgendwie, gegen die haben sie was in der Hand und deswegen ist die Polizeiinformantin, aber... Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich darf jetzt eigentlich genau gar nichts drauf sagen und damit müssen wir eigentlich auch das den Zuschauersternchen innen überlassen, weiter zu raten oder einfach die Serie vorher zu schauen und dann zu wissen. Aber irgendwer wird es wohl sein.
Irgendwer wird es wohl sein. Jedenfalls ist der Martin Polizist recht entsetzt.
Ja, und was man, ich weiß nicht, ob man das gut, also es gefällt mir gut, aber es darf mir eigentlich gar nicht so gut gefallen, dass Martin gesagt wird, er soll seine eigene Sexualität als Krankheit ansehen.
Das ist echt ein bisschen schlecht gealtert. Also da haben wir noch nicht drüber geredet, aber gegen den Schauspieler ist ja wild ermittelt und wild prozessiert worden. Zu Recht, wegen kinderpornografischem Material. Und dass der da in dieser Serie von einer Sexualtherapeutin gesagt kriegt. Und
mit der flirtet.
Mit der er flirtet, gesagt kriegt, er muss seine Sexualität als Krankheit akzeptieren.
Ja, das haben sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Oder irgendwie hat der Schalko das schon gespielt. Mhm. Ich glaube, es war ein Zufall. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, nicht gut gealtert, weiter im Text.
Genau.
Ja, eine Sache, also wir haben ja schon jetzt wirklich über fast alles geredet, was mir irgendwie wichtig vorkommt, bis auf eine Schießerei und eine andere Autofahrt. Wo wollen wir da zuerst hin? Wollen wir Auto fahren oder wollen wir... Mit der Kerstin oder wollen wir uns erschießen?
Reden wir zuerst über komische Anhaltergeschichten.
Geschichten plural?
Nein, Geschichte.
Bist du jemals per Anhalter gefahren in deinem Leben? Also du als Maximilian?
Ich bin tatsächlich per Anhalter gefahren. Ich habe eine Zeit lang im Lungau gelebt und habe immer wieder nach Salzburg fahren müssen. Und weil da die Busverbindung so wahnsinnig schlecht ist, bin ich da das ein oder andere Mal per Anhalter gefahren.
So mit dem Daumen an der Straße?
So mit dem Daumen an der Straße, ja. Ich habe nie... was derart Komisches erlebt, wie die Kerstin da auf ihrer einen Anhalterfahrt.
Gut, ja, ich meine, der Lungau ist schon ein Provinzial, also das kann nicht der Unterschied sein. Vielleicht allerdings hat das ein bisschen was damit zu tun, dass du ein maskulin aussehendes Wesen bist und keine fesche Schauspielerin.
Vielleicht.
Kann sein, dass andere Leute für andere Leute stehen bleiben.
So. Ja, das kann natürlich sein. Wobei, ich glaube, dass egal, wer da mit dem Ramitz mitfahrt, in der Serie, nicht mit dem realen Tramitz, sondern in der Serie mit dem Tramitz, dass der immer schräg ist. Also.
Ja, aber auch irgendwie geil, weil er sie so genau richtig manipuliert hat, der hat die komplette Kontrolle über die Kerstin. Entweder er schläft mit ihr oder er nimmt ihr nur mehr weg und bringt sie ins Gefängnis. Also egal, was er macht, er hat vollkommen immer die Macht über sie.
Wie der Psychopath.
Ja, das ist irgendwie arg und die Szene ist ja gleichzeitig so komisch, weil die Wortwitze, die sie machen, und dann sagt ihr, haha, der war gut. Und es ist so, ich habe das Gefühl, der sitzt immer noch in irgendeinem so einem Schuh des Manitou-Bully-Herbig-Film drinnen und spielt so, aber halt als Psychopath.
Aber das Gesicht kriegt man halt auch nie wieder weg von Schuh des Manitou. Es tut mir leid.
Das stimmt leider.
Das wird immer Ranger sein. Oder Hubert und Staller, wenn das ist die andere Serie, wo man den viel kennt.
Ja, es ist halt irgendwie witzig. Und dann erzählt er da in der Autowaschanlage, es ist auch eine witzige Szene. Und dann sagt sie, sie will raus und dann macht er natürlich das Fenster auf. Und dann will das Fenster wieder zu und dann regt er sie drüber auf, dass sie sich doch entscheiden soll, ob Fenster auf oder zu. Das, also... Das ist ja eigentlich nicht einmal witzig, aber irgendwie wird es dann, sobald dann sie mit dem Auto wegfahren, haben wir wirklich geglaubt, jetzt hat er wirklich den Schlüssel gegeben, was ist denn da los? Und dann kommt die Polizei und es wird auf einmal klar, was da alles los ist. Hart, aber gefällt mir gut. Hat mich zum Schmunzeln gebracht.
Gut geschrieben, also und auch gut gespielt. Ja, wie du sagst, er hat die absolute Kontrolle von vorne bis hinten. Ich meine, er hat sogar so viel Kontrolle, dass er einen Kilometer auf der Straße fahren kann, ohne auf die Straße zu schauen.
Ja, und das sind auch Scherze, die da gemacht werden, die ich in der Zukunft verwenden werde.
Achtung, Kurve.
Ja, das war ein guter Scherz.
Ja.
Jetzt haben wir vom Tramitz geredet und vom Schuh des Manitou. Erwähnt in der Episode wird nicht der Manitou, sondern der Winnetou. Mhm. Nämlich beim Kalitschek und beim Xeno daheim. Das haben wir eh schon gesagt, wo der Pfeifradler zu kurz ist, um sich vor ihn zu werfen von Ovčarek, aber trotzdem wird es erwähnt wieder. Und dann kommt natürlich die Frau mit ihrem Bruder nach Hause und sie müssen sie da schießen.
Ja, es wird wild geschossen. Es gibt zwei Verwundete. Da fällt mir dieser Witz ein, treffen sie zwei Jäger. Beide tot.
Ja, und irgendwie witzig, wenn man sich so vorstellt. Also richtig so professionell hat der Kalitschek da jetzt nicht gewirkt. Also so wie es geschnitten ist, geht die Türe auf. Wir sehen die zwei Leute reinkommen. Dann sagt der Zeno was und dann zieht der Kalitschek seine Waffe ungeschickt und schießt dem Angreifer nicht in die Brust oder wo auch immer, sondern in die Schulter. Und der Rasko hat auch genug Zeit, seine eigene Waffe zu ziehen und dem Kalitschek in die Schulter zu schießen. Also wenn das jetzt wirklich ein Attentatangriff gewesen wäre und da zwei Leute durch die Türe kommen, die bereit sind, wen zu erschießen, weiß ich nicht, ob der Kalitschek viel Macht hätte oder ob der da viel braucht hätte.
Ja, das ist, wir haben jetzt ja schon mehrmals irgendwie mitgekriegt, dass der Kalitschek gar nicht so kompetent ist als Leibwächter, nicht? Also da, er hat da mit dem Grünen hat er gekämpft und das war gar nicht so erfolgreich und jetzt das. Das spricht natürlich dafür, dass der vielleicht nicht unbedingt das ist, was er vorgibt zu sein.
Ja, aber was wir wissen ist, dass er keine Söldnerhure ist.
Er ist auf gar keinen Fall eine Söldnerhure. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das einfach der Witz ist, dass alle diese Sicherheitsleute, die man da anheuern kann, dass die alle ein bisschen botschert sind, weil sein Kollege hat sie ja auch die Hand weggesprengt bei einer botscherten Situation.
Ja, und dieser Kollege hat jetzt übrigens einen Attentatauftrag von Zeno. Also, was ja dann witzig ist, weil dann steht dieser Kollege und der Kalitschek sich gegenüber.
Das heißt, das ist das Inkompetenz-Battle des Jahrhunderts, nicht?
Das ist eine Action-Szene, die ich sehen will.
Oder zumindest des Jahres.
Ja. Also, witzige Szene auch und macht viel auf, aber auf der anderen Seite geht es mir dann schon an, weil jetzt sind wir Kalitschek, Zeno, dann kommt die Tiana und der Rasko kämen rein und dann haben wir da schon wen erschossen und dann müssen sie die retten und die Kugeln ausziehen. Gleichzeitig ist der Hundevater, der Alpha-Hund-Mensch, ist da mit den Hunde und wir schreien uns gegenseitig an. Und wer kommt bei der Tür rein? Die Jana mit Martin. Und es ist einfach so dieses Bild ab für eine richtig geile, chaotische Szene, aber die ist viel zu kurz und es passiert auch ja nichts.
Ja.
Also wir haben nicht genug Zeit, um zu sehen, ob da was passiert. Wir haben alle Leute auf einem Haufen und es ist das größte Chaos und Setup und dann ist die Episode aus.
Ja, wenn wir da jetzt 2 Minuten gespart hätten bei der Putzfrau und beim Anwalt, wo nichts rauskommt.
Dann hätten wir die Szene da noch gehabt und das hätten wir, also das war jetzt so richtig, richtig unbefriedigend, dass dieses Setup alles da ist, aber wir nichts damit machen können, weil wir keine Zeit mehr haben in der Episode und das muss in der nächsten passieren und das stört mich ungemein.
Das verstehe ich. Aber wir schauen ja Gott sei Dank die nächste Episode auch noch. Also.
Ja, und es ist ja vielleicht Absicht, einen Cliffhanger zu haben. Also, in dem man dann weiß, wie geht's da weiter.
Aber ja, du hast recht. Das ist der ganze Build-up und es ist kein Release.
Ja, kein gar nichts. Und auch ganz witzig, dass dann dieser Build-up ist und dann schneiden wir auf leere Betten.
Auf die gesamte leere Rauchenstein-Villa in Wirklichkeit, nicht?
Ja. Und das ist für mich so, das hat das eine Bedeutung oder ist das wieder so, weiß ich nicht. Also wir haben viel so Establishing-Shots, die halt irgendwie Sinn machen, aber in dem, das ist halt so ein Outro mehr oder weniger, wo die Musik uns rausspielt. Das ist im Braunschlag auch immer wieder passiert. Aber in dem Fall jetzt habe ich nicht unbedingt eine Ahnung, was das mit dem Zuschauer machen soll oder was uns das sagt.
Naja, die ganzen Bediensteten sind heimgegangen. Weiß ich nicht. Der Rauchensteiner ist vielleicht einfach der Liane ausgeliefert. Vielleicht sagt es uns das.
Ja, aber dann zeigt man doch einen Rauchenstein und die Liane allein nebeneinander oder sowas.
Ja, wir sehen ja die Liane inmitten von Löwen, und aber alle anderen Familienmitglieder sind jetzt gerade beim Zeno in der Wohnung. Alle, die irgendwie wichtig sind.
Quasi, ja.
In dem Haus ist keiner mehr, es ist tatsächlich nur noch Liane und der Rauchensteiner über. Und sie wartet in Wirklichkeit nur noch drauf, dass er stirbt. Also eh schon immer, aber...
Das heißt, die Einstellungen die mit den ganzen leeren Räumen und so ist nur Setup für den Traum, den der Rauchensteiner mit der Liane hat oder über die Liane hat.
Vielleicht.
Ja, das würde irgendwie Sinn machen, weil wenn man direkt zum Traum schneidet, macht es keinen Sinn. Da braucht man ein bisschen mehr Fluff, damit man von der Action-Szene, in der sie zwei Leiter schießen, zur Traumszene kommt. Das macht schon Sinn. Okay, dann akzeptiere ich das.
Naja, ja, aber der Plot thickens. Also ich bin gespannt, die zweite Hälfte. Ich meine, wir sind ja schon wieder halb durch diese Serie durch. Es geht ja dahin. Bin gespannt, was in der zweiten Hälfte passiert. Nachdem der Rauchenstein jetzt nicht in der ersten Hälfte gestorben ist, wie ich irgendwann einmal prophezeit habe.
Oh je. Es schaut schon schlimmer um ihn aus, aber glaubst du, der hält nur 4 Episoden durch?
Ich weiß nicht, 4 glaube ich nicht mehr.
Schafft das bis zum Ende?
Nein, ich glaube, das Finale findet ohne Rauchensteiner statt.
Jawohl. Ich will nichts spoilern, aber es gibt einfach so ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie das jetzt nur alles schief gehen kann. Also wenn der Ovčarek, also der Zehner, wirklich seine Leber verliert, aber der Rauchensteiner stirbt, bevor die Leber ankommt und der Kalitschek bringt seinen anderen Freund um und so. Also da gibt es so viele Sachen, die da irgendwie passieren können, die nur in dieser einen Episode jetzt irgendwie aufgebracht worden sind.
Ja, ja, na, also das ist definitiv keine Build-Up-Episode. Ne? Nach der ersten Episode haben wir irgendwie gesagt, jetzt haben wir alle kennengelernt, aber es ist nichts passiert. Das trifft definitiv nicht zu auf die Episode. Es passiert sau viel.
Ja, aber immer noch nicht genug. Wie wir gesagt haben, ich muss auf die nächste Episode warten. Aber bevor ich jetzt da dieses Abschlusswort erwähne, frage ich dich schon, träumst du so wie der Rauchensteiner, so artistisch?
Na, aber ich habe auch nicht so viel gehört wie der Rauchensteiner. Vielleicht träumt man, wenn man in dieser Oberschicht ist, so.
Ah, weil man wieder dann, also wieder Tag bei Tag auf dem ganzen Geld schläft, hat man andere Träume und dann hat man wirklich artistische Löwen auf der Wiese. Weil natürlich ist eine Traumszene, dass man das im Film umsetzt, ist schwierig, aber ich finde halt jedes Mal, wenn eine Traumszene vorkommt, muss ich halt denken, träume ich so? Und es hat noch nie eine Traumszene gegeben, die irgendwie so ausgeschaut hat wie meine Träume. Und das finde ich jedes Mal wieder spannend.
Wie schauen deine Träume so aus?
Ja, warte ein bisschen, ich mache einen Film und dann zeige ich es dir.
Mach mal, wenn du wieder da bist. Versuch mal, einen Traum zu verfilmen.
Es ist unbeschreibbar und ich glaube, damit kämpft jeder ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht sind es träumt einfach wirklich jeder anders. Und die Träume schauen halt so aus, wie es da depicted sind. Also der Schalko träumt so, wie es da ausschaut, aber ich halt nicht.
Träumst du mittlerweile auf Englisch?
Das fällt mir nicht auf. Also ich weiß auch nicht, welche Sprache ich jetzt gerade rede.
Ah, okay.
Das ist ein unterbewusster Schalter und der fällt, wenn wer mit mir Englisch redet, dann geht er in die eine Richtung und wenn man mit mir Deutsch redet, geht er in die andere. Das ist nie was ich entscheide.
Bist auch nur zu Gast in deinem eigenen Kopf quasi.
Ja, also ich bin auf Autopilot und der studiert jetzt seit 10 Jahren, dieser Autopilot, und ich glaube, der kann nichts anderes, aber das kann er. Also das geht jetzt so lange weiter, wenn ich dann irgendwann einmal für mich selbst denken muss und den Autopilot abtragen muss, weiß ich nicht, was passiert mit mir.
Ja, ja, Podcasten geht auch auf Autopilot.
Offensichtlich.
Sogar in der Früh bei dir quasi. Na gut, ich hätte gesagt, wir belassen es dabei.
Ja, verlassen wir uns.
Verlassen wir uns. Wir schauen die nächste Episode in Bälde.
Verlass mich drauf.
Ich überlasse mich drauf oder ich verlasse mich drauf?
Ich verlasse mich drauf, dass ich das uns überlasse.
Ah, okay.
Die nächste Episode zu schauen.
Aber die nächste, da kann tatsächlich mehr passieren. Schauen wir mal. Also noch mehr.
Und noch viel mehr wird passieren. Und noch viel mehr werden wir zu reden haben. In diesem Sinne, höre auf zu reden. Auf Wiederhören.
Baba.